Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 80.
Emetophobie.
Emetophobie. Die Angst, sich zu übergeben oder dabei zu sein, wenn jemand anders sich übergibt. Ich glaube, zu dieser Folge werde ich nicht viel beitragen können.
Naja, als ich dich kennengelernt habe, hast du mir relativ schnell erzählt, dass du dich auf gar keinen Fall übergeben kannst. Dass das unmöglich ist bei dir und dass das letzte Mal, als du dich übergeben hast, warst du ein Kind und das geht gar nicht.
Das stimmt also nicht. Ich war ein junger Erwachsener und als wir uns kennengelernt haben, hatte ich mich 25 Jahre lang nicht übergeben.
Genau. Und
ich musste mich einfach nicht übergeben.
Ich weiß nicht, ich hatte ja das Gefühl, dass du auch irgendwie das nicht wolltest. Vielleicht sogar ein bisschen Angst davor hattest.
Was mich richtig genervt hat, ich hatte mal ein Kind im Auto und das hat sich dann im Auto ganz spontan in der Stadt übergeben und konnte nur die Hände vor dem Mund halten. Und man kann sich ja vorstellen, wie das dann aussah. Ich fand es fürchterlich.
Ja, übergeben ist ja generell so ein Thema, was, ich glaube, jemand, der sagt, oh juhu, übergeben ist schön, gibt es, glaube ich, gar nicht. Übergeben ist einfach unangenehm. Also den Mageninhalt aus dem Magen wieder hochzuwürgen und irgendwo zu erbrechen, ist einfach nicht schön. Aber diese Emetophobie ist eben nicht nur dieses, dass man das als unangenehm empfindet, sondern dass es quasi eine richtige Angst ist mit den Symptomen, die eben auch dazu gehören. Also richtig mit quasi Hitzewallungen, erhöhtem Herzschlag, Panik teilweise, Schwindel, der damit einhergeht, schon bei dem Gedanken daran, sozusagen sich eventuell selbst übergeben zu müssen oder eben jemandem anderen dabei zuzusehen, wie er sich übergibt oder sie sich übergibt. Und das macht das halt zu einer quasi psychischen Störung im Gegensatz zu diesem normalen Ekel, den wahrscheinlich, wie gesagt, jeder hat. Ne?
Hätte ich auch gedacht. Und letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr war dann ja auch der Moment gekommen, wo ich mich dann mal wieder übergeben musste. Und ich fand es auch nicht so wirklich schlimm, sondern eher befreiend.
Genau, aber davor hast du die ganze Zeit gesagt, du willst dich nicht übergeben. Davor hast du gesagt, ich werde mich nicht übergeben, mir ist zwar übel, mir ist schwindelig, aber ich werde mich nicht übergeben und dann ist es halt doch passiert. Und das ist ja genau das, was dann auch die Angst wieder so ein bisschen relativiert, wenn man merkt, es passiert ja eigentlich nichts wirklich Schlimmes, es ist halt ein unangenehmer Moment. Aber das, was sich im Kopf aufbauscht bei Menschen, die eben wirklich eine Angsterkrankung dazu haben, ist eben ein Horrorszenario, wie sich das Übergeben quasi abspielt.
Also war das bei mir alles ganz normal und im Rahmen dessen, was sich eben so abspielt, außer dass ich mich über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren nicht übergeben musste.
Ja, so grenzwertig vielleicht, ne? Also ich glaube, das war schon anteilweise an einigen Momenten nicht nur normaler Ekel, sondern schon auch, dass es als sehr, sehr unangenehm empfunden hast. Du hattest jetzt noch kein Herzrasen oder Panikattacken dabei, aber ich glaube, wenn man sich da im Kopf reinsteigert oder was eben teilweise jetzt auch passiert ist, dass es so eine mediale Präsenz bekommt. Also auf TikTok, Instagram gibt es eine Menge Menschen, die von dieser Angst erzählen. Und wenn das dann Menschen schauen, die sowieso schon quasi auch ein bisschen Sorge haben, sich zu übergeben oder das sehr eklig finden, dann kann das natürlich schnell zu so einem Selbstläufer im Kopf werden und dann steigert man sich da rein und gerät dann eben in solche eine Angsterkrankung rein.
Wie ist denn da die Unterscheidung zu sehen zwischen Ekel, sehr eklig und Angst?
Angst ist der einzige Unterschied, dass man eben wirklich richtige Angstsymptome hat. Also richtig Herzrasen, erhöhten Puls, Schweißausbrüche, Schwindel. Und das macht dann die richtige Angst sozusagen davor aus. Und alleine bei dem Gedanken eben schon daran. Nicht quasi, wie man jemanden dabei zuschaut oder selbst erbricht und dann kommt das, sondern alleine der bloße Gedanke, dass es eventuell passieren könnte, löst schon eben wirklich diese extremen Reaktionen aus. Und dann ist es eine Angsterkrankung. Interessant ist auch tatsächlich, dass die Angsterkrankung sich im Durchschnitt ungefähr im Alter von 9 Jahren entwickelt. Also sehr, sehr zeitig. Wahrscheinlich multifaktoriell. Also nicht durch einen Faktor bedingt, sondern wahrscheinlich gab es mehrere Magen-Darm-Erkrankungen in der Familie, die unschön abgelaufen sind, wie die meisten ja. Und dann haben Kinder das eben gesehen oder waren beteiligt und sind eben sehr empfindlich dafür. Und dann kommen noch ein paar Belastungsfaktoren hinzu, weiß nicht, zum Beispiel die Eltern trennen sich oder man kommt in die Schule oder es gibt irgendwie Stress und dann fängt das an, eben so eine Eigendynamik anzunehmen und dann gibt es eben Kinder oder Jugendliche, die da in eine wirklich teilweise eben auch sehr chronische Angsterkrankung reinkommen, weil wenn man sich da nicht relativ zeitig helfen lässt, dann wird das eben auch chronisch.
Das heißt, ich muss darauf achten, ob bei mir selbst oder dem Menschen in meiner Nähe diese Symptome von erhöhtem Puls, Hitzewallungen, Schwindel auftauchen. Und wenn dem so ist, dann weiß ich, okay, hier ist Unterstützung vonnöten.
Genau.
Dann wendet man sich am besten an eine Therapeutin oder an einen Therapeuten, um das loszuwerden, weil Angsterkrankungen können ja ganz gut behandelt werden.
Also am besten tatsächlich auch durch Verhaltenstherapie, weil es geht dann eben um quasi erstmal Exploration, woher kommt das, wie ist das entstanden im Zweifel und dann zu schauen, was kann man dagegen machen. Also Expositionsübungen sind das, also sich das erstmal vielleicht vorzustellen und dann dem immer näher zu kommen sozusagen, dass man merkt, okay, wenn ich mich dieser Angst stelle, dann entschwindet quasi dieser schlimme Aspekt in der Angst, ne? Also alles, was ich auf den Tisch packe, anschauen kann, vor dem brauche ich keine Angst mehr haben. Wenn ich aber ganz lange warte und das nicht ernst nehme bei meinem Kind zum Beispiel, mein Kind erklärt mir immer wieder, ja, zum Beispiel viele haben dann ja so Sicherheitsverhalten, nennt man das, ne? Die waschen sich dann zum Beispiel übermäßig die Hände oder meiden eben auch Familienangehörige, die immer mal Magen-Darm-Erkrankungen haben oder meiden bestimmte, ja, aber auch wenn sie gesund sind. Und meiden dann eben auch bestimmte Lebensmittel zum Beispiel, die vielleicht beteiligt waren beim letzten oder vorletzten Magen-Darm-Infekt. Oder wie gesagt, auch immer wieder einfach dieses über die Angst reden, nicht schlafen können, sich da in eine Panik quasi reinbegeben. Und wenn Eltern das nicht ernst nehmen, dann wird das chronisch und dann wird es auch schwerer zu behandeln, weil alles, was chronisch ist, hat sehr viel Eigendynamik schon. Und das ist viel, viel einfacher, wenn man sehr am Beginn sozusagen gleich handelt und schaut, dass man das in die richtigen Bahnen lenken kann. Interessanterweise haben das, also laut Statistik, in Deutschland 160.000 Menschen, aber ich glaube, dass es eine Dunkelziffer gibt, die mindestens dreimal so groß ist.
Also ungefähr eine 500.000 Menschen.
Kann ich mir vorstellen.
Wie ist das denn, wenn das chronisch ist? Dann sind diese Angstsymptome immer da? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die Angstsymptome sind eigentlich immer da. Und es bestimmt dann eben auch den Alltag tatsächlich in sehr, sehr großem Maß. Also zum Beispiel, dass die Menschen sich dann eben sehr viel die Hände waschen, bis sie teilweise wund sind, bestimmte Lebensmittel gar nicht essen können, bestimmte Situationen nicht mehr quasi aufsuchen können. Das hat auch sozial isolierende Folgen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich kann nicht mehr in den Urlaub fahren, weil zum Beispiel an einem Buffet kann ich nicht mehr essen, weil das letzte Mal, als ich Magen-Darm hatte, da hatte ich von einem Buffet gegessen und dann kann ich das natürlich nicht mehr machen, ne? Und wenn ich dann in dieser Angst drin bin, dann kann ich eigentlich auch in gar kein Hotel mehr fahren. Und irgendwann engt sich eben alles so ein, dass es im schlimmsten Fall dazu führt, dass Menschen eben sozial isoliert sind. Interessanterweise betrifft diese Krankheit zu ungefähr 83% Frauen und eben nur zu einem kleinen Teil Männer. Ich habe so ein bisschen dazu gelesen und gelesen, dass man quasi davon ausgeht, lustigerweise, dass es evolutionsbedingt ist, weil Frauen ja früher für Hygiene, Kochen, zu Hause verantwortlich waren.
Das halte ich ja für ein Märchen.
Genau.
Insbesondere was Hygiene angeht, das war gesamtgesellschaftlich vor 100 Jahren überhaupt erst ein Thema, das mehr gewachsen ist. Und vorher gab es dieses Hygienethema gar nicht.
Genau, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Frauen grundsätzlich mehr an Hygiene interessiert sind als Männer. Das halte ich eben auch für ein Märchen. Was ich glaube, was einen Zusammenhang hat, ist, dass aus meiner Sicht Frauen oder auch Mädchen viel häufiger als Jungs oder Männer mit Schwindel zu tun haben. Also Schwindel ist aus meiner Sicht häufig ein Problem von Mädchen und Frauen. Ich glaube auch durch Hormonschwankungen. Und durch Schwindel wird einem automatisch in der Regel übel. Und wenn einem übel wird, hat man in der Regel automatisch Angst, sich zu übergeben oder eben auch Sorge, sich zu übergeben. Oder zum Beispiel, dass man sich eben übergeben muss in einer Situation, die man unangenehm findet. Zum Beispiel als Mädchen in der Schule, in der Klasse oder wenn andere Menschen drumherum sind. Und ich glaube, dieser Zusammenhang sozusagen zwischen Schwindel und Übelkeit und dann dieser Angst zu erbrechen, der ist, glaube ich, wichtig, dass man den betrachtet. Und der ist auch im Übrigen sehr wichtig, dass man von vornherein erstmal abklärt, dass diese ganze Angst vor dem Erbrechen eben nicht wirklich vielleicht auch eine körperliche Ursache hat, ne? Also zum Beispiel kann Schwindel auch körperliche Ursachen haben. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Also der Klassiker ist, dass etwas mit dem Ohr nicht in Ordnung ist, dass irgendwas mit diesem Gleichgewichtsorgan nicht in Ordnung ist. Aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen für Schwindel, hormonelle Schwankungen, auch Probleme im Gehirn können dazu führen. Also es können ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen dafür verantwortlich sein, dass einem schwindelig ist. Und wenn man das abgeklärt hat und wirklich körperlich gar nichts ist, dann kann man eben schauen, hat man sich da so reingesteigert? Ist wirklich irgendwann mal was passiert? Oder ist einem wirklich einfach häufig schwindelig? Und darum ist einem oft eben auch übel. Und vielleicht hat man sich dadurch eben auch häufiger übergeben, gar nicht durch Magen-Darm-Erkrankungen, sondern eben, weil man unter Schwindel leidet. Also das muss man auch erstmal mit einem Therapeuten am besten aufdröseln und schauen, was ist da genau bei mir passiert oder woher kommt genau diese Angst, die dann quasi ja eigentlich am Ende dieser Kette steht. Ne?
Wird das mit Therapeutinnen und Therapeuten aufgedröselt oder mit Ärztinnen und Ärzten?
Ja, es gibt auch Ärzte und Ärztinnen, die sich damit auskennen. Es gibt sogar Spezialkliniken, die sich mit diesem Thema beschäftigen, also die hauptsächlich dieses Störungsbild behandeln. Ich glaube, da muss man einfach schauen, wo man sich am wohlsten fühlt. Und wenn man das Gefühl hat, ah, okay, das ist bei mir jetzt noch keine richtig pathologische Angst, aber es könnte in diese Richtung gehen, dann kann man natürlich auch erstmal versuchen, das selbst aufzudröseln, ne? Und zu schauen, okay, welche Anteile sind vielleicht schon Angst, welche Anteile sind eben nur normaler Ekel, warum ist mir immer schwindelig oder immer mal wieder schwindelig, warum ist mir dann übel? Und auch wie begründet ist die Sorge eben, dass ich mich übergebe? Ganz häufig ist es auch so, wenn man sich dann mit den Patienten darüber unterhält, wie oft die sich übergeben. Die übergeben sich gar nicht oft, ne? Also das ist nur was, was sich im Kopf abspielt. Das ist ja, finde ich, so an Angst immer das Gemeine, dass sich das alles im Kopf abspielt. Und das ist vielleicht in einigen Fällen gibt es wirklich einen verursachenden Moment, also einen übergebenen, zum Beispiel, was unangenehm war, aber in manchen Fällen gibt es auch das nicht mal, sondern dann gibt es nur dieses Kopfkino dazu. Und das ist aber tatsächlich nicht weniger dramatisch, weil man eben dann damit arbeiten muss, okay, was ist denn da in deinem Kopf passiert mit den Gedanken? Die haben sich völlig verselbstständigt. Und das dann quasi aufzuarbeiten im Rahmen einer kognitiven Therapie, macht total Sinn dann.
Was kann ich denn unternehmen, um aus dieser Angst selbst herauszufinden?
Also das ist in Fällen, wenn das jetzt nicht schlimm und chronisch ist, kann man das versuchen, dass man einfach selbst aus dieser Angst wieder rausfindet, indem man sich zum Beispiel in bestimmten Situationen einfach versucht, durch bestimmte Atemtechniken zu beruhigen, tief ein- und ausatmet, Entspannungstechniken einübt oder sich auch ablenkt von diesen angsteinflößenden Gedanken. Was ich auch immer wieder hilfreich finde, ist im Kopf zu sortieren, was ist ein Gedanke, der wirklich mein Gedanke ist und was ist ein Angstgedanke. Die Angstgedanken dann im Zweifel auf eine Wolke setzen, imaginär und weiterziehen lassen, nicht weiterdenken und nur die eigenen Gedanken weiterdenken, damit man quasi diese Angstgedanken nicht irgendwann zu eigenen Gedanken macht oder vermeintlich zu eigenen Gedanken macht. Und ansonsten ist eben ratsam, tatsächlich sich der Angst zu stellen. Also wie mit allen Ängsten, ob das jetzt die Angst vor Mäusen, vor Dunkelheit, vor was auch immer ist, sich der Angst einfach zu stellen und zu sagen, ich stelle mir das im Kopf vor, im Worst Case vielleicht mich zu übergeben und das auszuhalten in dem Maß, wie ich das kann. Ne? Wenn ich dann sage, ah, okay, ich stelle mir das mal kurz vor, merke, oh, mein Puls geht schon leicht hoch, aber das war noch gut auszuhalten. Dann versuche ich das beim nächsten Mal vielleicht mir ein bisschen länger vorzustellen und mich da einfach so ein bisschen ranzutasten und diese Gedanken überhaupt wieder zuzulassen und nicht quasi immer wieder wegzudrängen und zu sagen, so, oh Gott, alleine der Gedanke, den finde ich so furchtbar und der löst bei mir sofort körperliche Reaktionen aus und die Gedanken sind dann quasi nur wie ein Knopfdrücken bei mir und dann geht's gleich los. Sondern, dass man den so ein bisschen den Schrecken nimmt, diesen Gedanken, diesen Angstgedanken und einfach sagt so, nee, ich halte es jetzt aus und ich merke auch, wenn der Puls ein bisschen hochgeht, ist jetzt auch kein Megadrama, das ist gut auszuhalten und wenn man merkt, ah, okay, ich komme an meine Grenzen, dann eben vielleicht wirklich therapeutische Hilfe, aber in manchen Fällen kommt man eben durch Atemtechniken und auch durch Beruhigungs- und Ablenkungsstrategien ganz gut weit eigentlich damit, sich da selbst wieder raus zu manövrieren aus der Angst. Manchmal machen auch Selbsthilfegruppen Sinn, genau. Was diese Erkrankung eben teilweise auch macht, ist ein komplettes System beschäftigen, also zum Beispiel eine ganze Familie beschäftigen oder eine Klasse oder eine Gemeinschaft, weil das Problem ist, wenn sich eine Person sehr in dieser Angst befindet, eben alle anderen auch mit betroffen sind in der Regel. Also sowas wie, dass dann die Eltern angemeckert werden, ihr habt euch nicht ordentlich die Hände gewaschen, bevor ihr das Essen gemacht habt, dann kann ich das nicht essen. Oder ich muss mir jetzt noch zweimal die Hände waschen, bevor ich überhaupt was essen kann. Oder ich kann mich nicht in ein Auto mit euch setzen, weil vor ein paar Monaten hat sich meine Schwester, mein Bruder übergeben. Also werde ich das nicht machen können, mich in ein Auto mit euch setzen. Also wir können dann nicht in den Urlaub fahren. Und das ist ein riesengroßer Belastungsfaktor für Familien oder eben auch für Gemeinschaften. Und in Fällen, wo das dann eben schon so schlimm ist, ist das, glaube ich, auch teilweise über diesen verhaltenstherapeutischen Rahmen schon hinweg, dass man eben auch zum Beispiel psychiatrische Hilfe braucht und nach Medikationen fragen muss, um da eben überhaupt wieder rauszufinden. Weil wenn das sehr, sehr verfestigt ist und dann auch Frust dazu kommt und wirklich verändertes Essverhalten, verändertes Hygieneverhalten, auch verändertes Schlafverhalten, dann ist das extrem belastend. Und nicht nur für die betroffene Person, sondern für das komplette soziale Umfeld gleich mit.
Das beschäftigt auf jeden Fall alle Menschen, die drumherum sind.
Ja.
Was ich ja bemerkenswert finde, dass solche Angsterkrankungen auf Social Media einen Hype erfahren und dann diese Angsterkrankungen auch in der Gesellschaft präsenter werden. Also Menschen, die sich vor dem Übergeben zum Beispiel sehr ekeln, haben dann möglicherweise einen schnelleren Bezug dahin, sich selbst in eine Angsterkrankung hineinzusteigern? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das ist manchmal aber auch nicht so richtig zu sagen, ne? Also haben Menschen dann manchmal dadurch sozusagen erst diese Richtung dahin weiterzudenken und entwickeln dann Ängste? Oder waren die Ängste vielleicht da und dadurch, dass es eben diese mediale Präsenz gibt, traut man sich überhaupt erst darüber zu sprechen? Weil vorher war einem das vielleicht sehr, sehr unangenehm, dass man das hatte und man dachte, oh Gott, man ist damit total allein. Was ich aber für sehr gefährlich halte, sind immer diese drei Fragetechniken. Also es gibt ja so auch für eben diese Emetophobie, wie für viele andere Angsterkrankungen, Fragebögen, die man da nutzen kann. Und da sind dann so Fragen wie zum Beispiel, denken Sie häufig an das Erbrechen oder ist der Gedanke zu erbrechen sehr unangenehm oder löst körperliche Reaktionen aus? Und dann werden halt vielleicht so 2, 3 solcher Fragen einfach in einem Reel kurz gefragt und dann wird gesagt, ja, wenn du mindestens 2 von diesen 3 Fragen mit Ja beantwortest, dann hast du sehr wahrscheinlich eine Emetophobie. Das würde ich sehr mit Vorsicht genießen, weil in der Regel sind solche Fragebögen nicht mit 3 Fragen erledigt, sondern das sind meistens 2, 3 Seiten. Und dann muss man auch noch weiter explorieren und eben gucken, in welchem Umfeld was wie auftaucht, mit welchen Reaktionen ganz genau. Also man sollte sich auf jeden Fall nicht mit 2 Fragen selbst diagnostizieren. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Und wenn Menschen solche Fragen beantworten, dann liegt es ja auch nahe, dass sie sich in die Symptome hineinsteigern. Und Dinge werden realer, als sie vorher überhaupt als Bezug waren. Und dann geht es vielleicht wirklich los.
Ja, genau. Also manchmal ist es dann eben so, dass man liest, ah, okay, ich habe dann vielleicht erhöhten Herzschlag. Dann, okay, ich denke jetzt daran, mich zu übergeben und ich höre mal in mich rein, wie ist mein Herzschlag? Stimmt, ich finde das sehr unangenehm. Ah, stimmt, der Herzschlag steigt. Oh ja, der steigt richtig. Jetzt ist es Herzrasen und genau, dass man sich dann quasi so da hineinbegibt, indem man dann seinen Fokus komplett darauf ausrichtet und das dann vielleicht wirklich erst entwickelt, ne? Also, obwohl man das vorher gar nicht hatte. Also, das ist eine große Gefahr.
Ich erinnere mich an viele Jahre, wo du mir immer wieder gesagt hast, Hajo, du wirst dich auch noch übergeben. Und Ende letzten Jahres war es dann soweit. Und das Einzige, was ich empfunden habe, war, dass es befreiend war. Und wenn man sich schon übergeben muss, wünsche ich allen genau dieses Gefühl, weil der Körper macht das, was am besten geeignet ist, um etwas loszuwerden. Und manchmal ist es eben auch, sich zu übergeben.
Das ist ja eigentlich ein innerer Reinigungsprozess, dass alles einmal rauskommt und quasi durchgereinigt wird und dann kann man von vorne anfangen oder kann dann eben auch unbelastet weitermachen.
Emetophobie, die Angst, sich zu übergeben, die Angst davor, dass andere sich übergeben. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du der Meinung bist, dass auch andere diese Folge hören sollten, dann leite sie gerne weiter.
Wir freuen uns.
Lass uns gerne 5 Sterne da.
Das freut uns auch sehr.
Und wenn du Fragen und Anregungen zu dieser Folge hast, dann gerne als Kommentar auf unseren Social-Media-Accounts oder als Direktnachricht an uns. Wenn du Fragen und Anregungen für künftige Folgen hast, dann sende uns doch sehr gerne eine Sprachnachricht. oder eine Direktnachricht per E-Mail an uns. Die Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.